Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es wäre wirklich sehr gemein, SPD-Chefin Andrea Nahles immer nur auf Bätschi und auf ihren Pippi-Langstrumpf-Gesang zu reduzieren.
Bätschi, sage ich dazu nur. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt.
Deswegen machen wir das nicht. Wir ziehen eine politische Zwischenbilanz nach 100 Tagen Andrea Nahles als SPD-Bundesvorsitzende. Dafür haben wir mit der stellvertretenden Vorsitzenden der Jusos gesprochen, Delara Burkhardt. Hört ihr in dieser Podcast-Episode des Deutschlandfunk Nova Updates. Außerdem Thema Bäume gießen in den Städten. Die leiden unter der Dürre momentan. Wobei, gießen ist das falsche Wort. Wir bewässern. Muss richtig viel Wasser dran. Und wir müssen dabei auch ein wenig was beachten.
Was dem Baum sogar richtig schaden kann, ist, wenn man jeden Tag so mittelstark gießt. Weil diese Kombination aus Hitze und permanent feuchtem Boden ist ein richtig gutes Klima für Pilze, die sich dann da ausbreiten können.
Außerdem Thema im Update-Podcast ein Video aus Paris, das ziemlich viral geht.
Also er hat ja offenbar hinterhergepfiffen, eine Bemerkung gemacht, die in den obszönen Bereich ging. Was genau, hat sie nicht gesagt, aber sie hat ja dann geantwortet, ta gueule, also Hals, Maul. Und dann ist er eben so auf sie losgegangen und hat sie wirklich brachial geohrfeigt.
Große Diskussion im Netz zu diesem Überwachungsvideo. Rund um Catcalling geht's da, also sexuell anzügliche Anmachen. Wir sprechen darüber, was Frankreich dagegen tun will und wo juristisch gesehen bei uns in Deutschland die Grenzen sind. Der Podcast zum Update am letzten Tag des Julis 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Über 30 Grad, Sonne, kein Ende der Dürre in Sicht momentan. Was für uns zum Teil vielleicht auch perfektes Wetter und Badewetter ist, ist für viele, viele Bäume da draußen im Moment eine ziemliche Herausforderung. Die brauchen nämlich dringend Wasser. In einigen Städten, da rückt sogar die Feuerwehr an, um ein bisschen Wasser zu spenden. Viele Städte und Naturschutzorganisationen, die rufen außerdem dazu auf, dass wir auch den Bäumen Wasser geben sollen. Ich habe auch bei Nachbarn gestern gesehen, die hatten einen hunderte Meter langen Schlauch auf der Allee von Baum zu Baum getragen. Sehr schön. Rahel Klein aus unserem Team, du bist heute Baumbeauftragte. Wenn ich jetzt rausgehe und ich gebe den Bäumen da draußen 2 Gießkannen, das reicht nicht. Die brauchen mehr. Die brauchen viel mehr.
Die brauchen viel mehr. 2 Gießkannen reicht leider nicht. Wenn du einen Baum bei dem Wetter richtig gießen willst, dann sagen Forstwirte, brauchst du pro Woche mindestens 80 bis 100 Liter pro Baum. Also ungefähr 8 bis 10 Eimer voll. Da hast du natürlich ganz schön zu schleppen. Aber damit kannst du den Bäumen auch wirklich helfen. An so einem heißen Sommertag wie heute, da verdunstet so ein Baum nämlich bis zu 400 Liter Wasser.
Pro Woche, sagst du, kann ich ein bisschen verteilen? Also jeden Tag ein bisschen was?
Nein, leider nicht. Dachte ich auch, hat aber keinen großen Effekt, sagt auch Christian Hönig vom BUND.
Wenn man einmal die Woche viel gießt, dann kann der Baum nach Bedarf kann das Wasser nehmen. Das Wasser wird im Boden gespeichert. Wenn man jeden Tag so ein bisschen drauf gießt, das Wasser kann gar nicht wirklich tief nach unten sinken. Also kommt auch teilweise gar nicht dahin, wo der Baum die feinen Wurzeln hat, mit dem er das Wasser aufnimmt. Es verbleibt in der oberen Schicht, verdunstet viel schneller.
Und was man darüber hinaus auch vermeiden sollte, was dem Baum sogar richtig schaden kann, ist, wenn man jeden Tag so mittelstark gießt. Weil diese Kombination aus Hitze und permanent feuchtem Boden ist ein richtig gutes Klima für Pilze, die sich dann da ausbreiten können, sagt Christian Hönig. Also am allerbesten einmal in der Woche richtig viel gießen.
Nicht, dass ich mich jetzt auskennen würde, welcher Baum wie heißt, aber gibt es Bäume, die besonders stark unter der Hitze leiden und auf die man besonders achten müsste, wenn man sie erkennt?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass junge Bäume im Moment natürlich ziemlich bedroht sind. Da fürchten Forstwirte sogar, dass die ganz vielen neu gepflanzten Bäume sterben werden. Die brauchen nämlich vor allem in der Anwuchsphase viel Wasser. Und dann sind natürlich vor allem Bäume in den Städten betroffen. Die haben ja oft nur sehr wenig Platz in der Stadt. Da sind oft sehr große Beton- und Asphaltflächen um die Wurzeln rum.
Die heizen sich sehr stark auf und dazu wird zusätzlich zu der Sonneneinstrahlung wird der Baum noch regelmäßig von allen Seiten noch mal ein bisschen extra gegrillt.
Das war nochmal Christian Hönig vom BUND. Ja, und dieser ganze Beton um den Baum herum, der verhindert eben auch, dass das Wasser im Boden richtig aufgenommen wird.
Um jetzt nochmal aufs Bewässern zurückzukommen, wenn ich mit einem Bollerwagen voller Wassereimer unterwegs wäre und einmal die Woche meine 100 Liter mitnehme. Was muss ich ja beachten?
Also die Gefahr ist natürlich da, dass der Boden das Wasser nicht aufnimmt, weil er so stark ausgetrocknet ist. Aber dagegen kann man eben auch was relativ Einfaches tun, sagt Christian Hönig.
Dagegen hilft, wenn man langsam gießt. Also erstmal den ersten Eimer draufgießen, gucken, dass er sich dann anfeuchtet und dann die nächsten Eimer hinterher. Sonst hat man den berühmten Effekt, man kennt es vom Blumengießen, man kippt dann sozusagen einmal die Woche mit der Gießkanne drauf und es bleibt dann halt nur oben drauf, weil die Erde noch nicht angefeuchtet ist und das Wasser ordentlich runtersinkt.
Also langsam gießen, dann sinkt das ganz bis tief in den Boden rein. Und am besten würde ich sagen, bildet man einfach Gießgemeinschaften, geht zusammen los, nimmt sich was zu trinken mit oder ein Eis. Dann macht das Gießen auch sogar Spaß. Einfacher hat es bei dem Ganzen natürlich die Feuerwehr. Die macht das ja jetzt auch in vielen Städten, zum Beispiel in Düsseldorf, da habe ich heute mal angerufen. Da hat das Gartenamt eben die Feuerwehr angerufen und denen eine Liste gegeben mit Bäumen, die ganz dringend im Moment Wasser brauchen. Und die Feuerwehr fährt dann mit dem Löschfahrzeug los. Das kann 4000 Liter Wasser fassen und die geben dann jedem Baum 150 Liter sogar.
Die Bäume brauchen Wasser, weil es zu trocken und zu heiß ist. Und am besten einmal pro Woche 100 Liter Wasser auf so einen Baum unten drauf. Das hilft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt ja unheimlich viele Waffen in den USA. Einige Waffentypen sind frei verkäuflich, sogar im Supermarkt zu bekommen. Und entsprechend viele Schießereien und Massaker gibt es auch in diesem Land. Und trotzdem will eine Organisation jetzt Pläne ins Netz stellen, mit deren Hilfe man Waffen mit dem 3D-Drucker ausdrucken kann. Maike Rosenplänter aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Wie kann sowas sein?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Organisation namens Defense Distributed sagt: Jetzt beginne offiziell das Zeitalter der herunterladbaren Waffe. Es geht dabei um eine Pistole, mit der ein Schuss abgegeben werden kann und die fast ganz aus Plastik ist. Das heißt, Metalldetektoren, zum Beispiel an Flughäfen, können die kaum erkennen. Und weil sie keine Seriennummer hat, ist sie eben auch nicht zurückverfolgbar.
Und diese Organisation meint, diese Waffe müsse eigentlich jeder haben können.
Genau. Das Motto der Organisation ist die Entwicklung von privater Verteidigungstechnologie im öffentlichen Interesse. Und das beruht ja auf der Meinung, dass man ein Land sicherer machen kann, wenn sich jeder selbst verteidigen kann. Der Mann hinter der Organisation, Cody Wilson, der hat die Pläne ursprünglich schon 2013 ins Netz gestellt und frei zugänglich gemacht. Und da haben auch schon mehr als 100.000 Nutzer die Baupläne runtergeladen. Dann hat ihn aber schon nach wenigen Tagen die damalige Regierung von Präsident Barack Obama gezwungen, die Pläne wieder aus dem Netz zu nehmen. Und dagegen hat Wilson geklagt, aber ohne Erfolg.
Und wieso werden diese Pläne jetzt doch wieder online gestellt?
Tja, das hat mit dem neuen US-Präsidenten zu tun. Ende letzten Monats hat die Regierung von Donald Trump ganz überraschend einen außergerichtlichen Vergleich geschlossen. Wilson darf deshalb jetzt nicht nur die Pläne für Waffen aus dem 3D-Drucker online stellen. Ihm wurden außerdem noch fast 40.000 Dollar zugesprochen. Die Waffenlobbyorganisation Second Amendment Foundation hat diesen Vergleich als vernichtenden Schlag für die Waffenverbotslobby gefeiert.
Gibt's denn auch Gegner dieser 3D-Drucker-Waffen in den USA?
Ja, die gibt's und zwar nicht zu knapp. Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaats Washington, Bob Ferguson, der hat mitgeteilt, dass er die Trump-Regierung wegen des Vergleichs verklagt und 7 Bundesstaaten und der Hauptstadtdistrikt Washington haben sich seiner Aussage nach auch der Klage angeschlossen. Da hat Ferguson das Gericht aufgefordert, noch vor Mittwoch eine einstweilige Verfügung zu erlassen, um die Veröffentlichung der Pläne morgen zu stoppen. Und zusätzlich haben die Generalstaatsanwälte von 20 Bundesstaaten und des Hauptstadtdistrikts ein Schreiben an den US-amerikanischen Justizminister Jeff Sessions und Außenminister Mike Pompeo geschickt. Darin heißt es, die Veröffentlichung der Waffenpläne könne eine beispiellose Auswirkung auf die öffentliche Sicherheit haben.
Das ist jetzt alles in den USA, aber wenn diese Baupläne ganz frei zugänglich im Netz stehen, dann kann sie sich ja jeder runterladen.
Ja, das stimmt, auch hier bei uns. Als Wilson die Pläne das erste Mal online gestellt hat, 2013, da hat das österreichische Innenministerium auch diese Kunststoffwaffe mal testweise selbst hergestellt. Dafür wurden etwa 30 Stunden benötigt und danach konnten damit bei einer Entfernung von wenigen Metern tödliche Schüsse abgegeben werden. Über das alles waren damals auch die deutschen Sicherheitsbehörden sehr besorgt. Jetzt geht das Ganze aber noch einen Schritt weiter. Schon jetzt können registrierte Nutzer auf der Seite von Wilson eigene Pläne für Waffen aus dem 3D-Drucker hochladen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis da ganz andere Waffenpläne für den 3D-Drucker auf der Seite sind. Aber so ein 3D-Drucker, der kostet im Moment einfach noch unglaublich viel Geld, also zumindest mehr als eine Pistole auf dem Schwarzmarkt kosten würde. Und Schusswaffen aus Metall sind einfach auch immer noch viel zuverlässiger und haltbarer als die aus Plastik.
Eine Organisation will morgen die Baupläne für eine Pistole aus dem 3D-Drucker frei verfügbar ins Netz stellen. Das mit Erlaubnis der US-Regierung. 8 Bundesstaaten und die Hauptstadt Washington finden das gar nicht gut und haben dagegen geklagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr als 7.500 Mal geteilt, bald 2 Millionen Mal aufgerufen, dieses Video aus Paris, das sorgt gerade in den sozialen Medien für Aufruhr. Darauf zu sehen ist Aufnahmen aus einer Überwachungskamera eines Cafés. Irgendwann kommt eine junge Frau um die Ecke, wird von einem Mann irgendwie angequatscht oder so, sagt dann was zu ihm, er läuft weiter, entscheidet sich dann aber um, geht ihr hinterher und ruft erst etwas. Sie bleibt stehen und er schlägt sie. Marie Laguerre heißt die betroffene Frau. Sie hat nach dem Vorfall Anzeige gegen den Mann erstattet. In Frankreich wird dieser Fall auch deshalb so heftig diskutiert momentan, weil Emmanuel Macron versprochen hatte, mehr für die Sicherheit von Frauen zu tun. Barbara Kostolnik, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Paris. Wie wird denn in den französischen Medien über diesen Vorfall berichtet?
Lang und breit und ausführlich. Also in allen Zeitungen und natürlich vor allem in den sozialen Medien wird das rauf und runter diskutiert. Marie Laguerre, die Frau, die so attackiert worden ist in der Straße, hat auch ganz viele Interviews gegeben, weil sie eben auch sagt, das muss gehört werden. Es muss klar werden, dass das kein Einzelfall ist. Und sie hat auch gesagt, ich würde das jederzeit wieder tun. Also ich würde jederzeit wieder diesem Typen antworten und ich würde das auch jederzeit wieder online stellen, dieses Video, weil es muss einfach bekannt sein, was Frauen, nicht alle, aber sehr viele Frauen auf den Straßen erleben.
Hat sie in den Interviews gesagt, was der Mann zu ihr gesagt hat und was sie geantwortet hat?
Also er hat ihr offenbar hinterher gepfiffen und irgendeine Bemerkung gemacht, die in den obszönen Bereich ging. Was genau, hat sie nicht gesagt, aber sie hat ja dann geantwortet, ta gueule, also halt's Maul. Etwas natürlich aggressiver, logisch, aber sie hatte wohl echt die Nase voll, weil sie es ganzen Tag schon so gegangen war. Also kann man sich vielleicht auch ein bisschen denken, dass es dann irgendwann auch mal reicht. Und dann ist er eben so auf sie losgegangen und hat sie wirklich, also wirklich brachial geohrfeigt.
Marie Laguerre hat ja dieses Video gepostet, um den Vorfall öffentlich zu machen. Aber was weiß man denn inzwischen über den Täter, gegen den ja auch Anzeige erstattet wurde?
Sie ist ja dann nach Hause und dann ist sie zur Polizei gegangen und hat eben Anzeige erstattet. Man weiß nicht besonders viel. Sie hat ja auch dieses Video gepostet, dieses Überwachungsvideo von der Bar, damit Leute den Typen vielleicht erkennen und ausfindig machen. Es wird nach ihm natürlich gesucht, aber das ist nicht so einfach. Er ist mehr oder weniger von hinten zu sehen. Das sind keine besonders scharfen Aufnahmen. Und bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet, der den kennt.
Der Präsident Emmanuel Macron hatte die Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu einem seiner zentralen Themen gemacht. Gibt es denn aus seiner Regierung Reaktionen auf dieses Video, auf diesen Vorfall?
Relativ schnell sogar von Marlene Schiappa, das ist die Staatssekretärin im Ministerium, die für Frauen und Gleichberechtigung eben zuständig ist. Die hat sich sofort geäußert. Es ist ja gerade auch ein Gesetz gegen dieses Harcèlement de la rue, also gegen diese Belästigung auf der Straße, in der Metro, in der Mache. Und das wird verabschiedet. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen gewesen derjenigen, die sagen, das ist eben keine Banalität. Das ist eben nicht nur so ein, ach, jetzt stellt euch doch nicht so an, ihr doofen Frauen. Man wird doch wohl noch hinterherpfeifen dürfen oder so. Sondern es ist tatsächlich ein größeres Ding und man sieht es eben auch an den Reaktionen in den sozialen Netzwerken, die echt enorm sind hier in Frankreich.
Wenn du sagst größeres Ding, gibt es da Zahlen? Also wie häufig kommt es zu solchen Übergriffen dann auch?
Ja, also seit dieser MeToo-Debatte, die ja in Frankreich Balance Tempore heißt, sind die Anzeigen sprunghaft angestiegen. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber es ist wirklich so, dass offenbar so die, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Frauen sich jetzt auch mehr trauen. Es sollen ja auch die Polizisten und die Polizistinnen sensibilisiert werden und nicht einfach dann, wie es früher in der Vergangenheit oft passiert ist, das Ganze so als hysterische Spinnerei abtun. Also die Zahlen sind deutlich angestiegen. Es gab halt auch eine hohe Dunkelziffer und viele Frauen haben halt einfach gesagt, okay, was soll's, ja, muss ich mich jetzt mit dem anlegen oder wie man sieht, das kann ja auch wirklich böse enden. Ich kann selber von meinen Erfahrungen berichten. Ich fahre ganz oft Fahrrad und manchmal sind da auch irgendwelche Typen dabei, die mir auf die Pelle rücken und dann manchmal habe ich auch nicht die Nerven und sage denen irgendwas und ich bin schon 2 oder 3 Mal, wäre ich fast verprügelt worden, wenn nicht andere Fahrradfahrer mir zur Seite gestanden hätten und gesagt hätten, du, jetzt schau aber mal, dass du weiterkommst. Ne? Das sind keine Einzelfälle, auf gar keinen Fall.
Barbara Kosolnik im Studio Paris, dankeschön. Mir als Mann wird ja eher nicht hinterher geschnalzt oder gepfiffen oder ey, geiler Arsch oder sowas hinterhergerufen. Frauen passiert das. Frauen passiert das oft in vielen Ländern der Welt. Wir haben euch gefragt, wie ihr Catcalling erlebt, was ihr in den Situationen dann auch gemacht habt und ob euch solche anzüglichen Kommentare danach vielleicht auch länger beschäftigt haben. Hier eure Antworten.
Wenn es halt sowas Abfälliges ist oder direkt irgendwie so ein mega sexueller Kommentar, fühlt man sich nicht unbedingt als menschliches Wesen wertgeschätzt, sondern eher so rein sexualisiert.
Ich gehe dann einfach weiter und dann im Nachhinein ärgere ich mich darüber, dass ich nichts gesagt habe.
Wenn man öfter abends ausgeht und immer wieder als Stampe und Hure beschimpft wird, das ist nicht schön und man denkt sich, habe ich irgendwas falsch gemacht, habe ich mich zu aufreizend angezogen, obwohl das nicht der Fall war und dann denke ich mir, das ist eigentlich deren Problem. Aber klar beschäftigt einen das noch.
Weil man den Leuten gerne vermitteln möchte, dass das nicht okay ist, wenn man anderen hinterherpfeift oder so oder anzügliche Bemerkungen macht. Aber in dem Moment traut man sich, glaube ich, einfach nicht, dann was zu sagen.
Wenn man blöd antwortet, dann werden die vielleicht aggressiv und ich könnte mich zum Beispiel jetzt nicht wehren.
Ich finde auch, es ist ein bisschen ortsabhängig. Also es gibt Städte, wo das einfach nochmal häufiger vorkommt und da ist man dann eigentlich schon dran gewöhnt. Das darf man sich dann auch nicht so zu Herzen nehmen.
In Frankreich, da soll ab Herbst ein Gesetz in Kraft treten, das solche verbalen Belästigungen bestrafen soll. Aber wie sieht das bei uns aus? Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es denn hier bei uns in Deutschland? Strafverteidiger Udo Vetter, guten Abend.
Guten Abend.
Neues Gesetz in unserem Nachbarland. Wie sieht die rechtliche Lage in Deutschland aus?
Also wir haben noch keinen Bußgeldtatbestand, wie er in Frankreich eingeführt werden soll. Aber man muss sagen, dass natürlich die Sensibilität auch der Strafverfolgungsbehörden bei uns in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Also wir haben ja den Beleidigungstatbestand und da werden eben auch verbale Attacken mit sexueller Konnotation mittlerweile sehr streng verfolgt.
Aber welche Möglichkeiten haben dann Frauen in Deutschland, um sich rechtlich gegen verbale Belästigung zu wehren dann?
Also man kann natürlich immer nur dazu raten, wenn man eine Straftat annimmt und das ist eben bei einer Beleidigung auf sexueller Grundlage, wie das heißt, der Fall oder gar bei Nachstellung, da gibt es ja einen eigenen Paragraphen, Stichwort Stalking, wenn das dauerhaft ist, eben Strafanzeige zu erstatten, dann muss die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln und gegebenenfalls kann man natürlich auch zivilrechtlich mit anwaltlicher Hilfe zum Beispiel nach dem Gewaltschutzgesetz eine einstweilige Verfügung beantragen, wenn eben zum Beispiel Wiederholung droht.
Wenn wir mal in so eine Situation gehen, was ist da alles erlaubt, um sich auch zur Wehr zu setzen? Darf man den Täter zum Beispiel wegschubsen?
Das darf man durchaus. Also wenn eine Beleidigung stattfindet, die strafrechtlich relevant ist, dann hat man ein Notwehrrecht und dann darf man alle Mittel anwenden, um sozusagen diesen Angriff, der auch eine verbale Attacke sein kann, abzuwehren. Natürlich darf man da nicht eine Pistole zücken oder möglicherweise gleich zum Pfefferspray greifen, aber laut schreien und einige Schimpfworte zurückgeben, ist in solchen Fällen ganz eindeutig gerechtfertigt. Wichtig ist natürlich in solchen Fällen letztendlich immer, hat man Zeugen, kann man es belegen. Hier zum Beispiel das Video aus der Überwachungskamera. Das macht die Sache dann natürlich auch für die Ermittlungsbehörden sehr plastisch.
Marie Laguerre, diese 22-Jährige in Paris, die hatte dem Täter ja sowas wie Halsmaul entgegengerufen. Und er ist dann erstmal weggegangen, ist aber dann zurückgekommen. Anscheinend hat ihn das dann doch so sehr geärgert. Er hat sie geschlagen. Aber nochmal zurück zu diesem Halsmaul. Darf ich denn alles rufen oder muss ich aufpassen, dass ich nicht im Gegenzug wegen Beleidigung angezeigt werde?
Also ein Halsmaul ist ja erstmal keine Beleidigung. Wenn da natürlich ein Schimpfwort fällt, dann wäre dieses Schimpfwort wahrscheinlich genau wie vorhin gesagt, als Abwehr eines Angriffs gerechtfertigt. Würde mir da als Betroffener einer verbalen Attacke, wenn ich also sozusagen nicht angefangen habe, gerade als Frau, jetzt nicht so viele Sorgen machen. Wichtig ist ja vielleicht auch weniger die Reaktion unmittelbar auf den Täter, sondern dass dann, wie man das ja auch auf dem Video sieht, andere darauf aufmerksam gemacht werden. Also Krach machen und entschieden dagegenhalten, da wird sich kein deutscher Polizeibeamter oder Staatsanwalt finden, der hier deswegen einer Frau dann eine Anklage nach Hause schickt.
Strafverteidiger Udo Vetter zur rechtlichen Lage hier bei uns in Deutschland bei anzüglichen Kommentaren, verbalen Attacken auf der Straße. Ab wann ist sexuelle Belästigung? Wie kann die Frau sich wehren? Haben wir geklärt hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
100 Tage Andrea Nahles.
Das ist ja jetzt eine große Verantwortung, vor der ich auch Respekt habe.
Ja, 100 Tage Bundesvorsitzende der SPD. Nicht wirklich ein Jubiläum, das in der Partei gefeiert wird, aber trotzdem ein Tag, an dem man mal eine Zwischenbilanz ziehen kann. Eine, die damals zu den 66% gehört hat, die für Nahles gestimmt haben. Das ist Delara Burkhardt. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende bei den Jusos. Und ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen, habe sie gefragt, Delara, hast du deine Wahl von damals bereut oder alles fein?
Ich glaube, es liegt an den Erwartungen, die ich abgesteckt habe, und dementsprechend ist alles fein, weil ich nämlich nicht erwartet habe, dass wir eine Vorsitzende wählen und dann auf einmal alles gut wird, sondern dass wir eine Vorsitzende wählen und dann harte Arbeit von uns allen abverlangt wird, um halt die SPD zu erneuern. Und insofern bereue ich meine Entscheidung nicht, sondern kann sagen, dass jetzt noch nicht alles perfekt ist in der Partei, aber wir viele Prozesse angestoßen haben und Andrea Nahles da jemand war, der das möglich gemacht hat.
Gar nicht perfekt sind die Umfragewerte. Aktuell bei 18% bei manchen Umfrageinstituten. Bei der Bundestagswahl, da waren es noch 20,5%. Das war auch schon historisches Tief damals. Andrea Nahles sollte doch das Profil der Partei schärfen und Wähler auch zurückgewinnen. Wieso schafft sie das bisher nicht in diesen 100 Tagen?
Also wir haben ja als Jusos auch vor der Großen Koalition gewarnt und dass das irgendwie nicht so die einfache Aufgabe wird. Ich glaube, das, was momentan fehlt, ist, dass wir eben zeigen, wo die Abgrenzungen sind zur Union. Ich glaube, was die SPD perfektioniert hat, ist, dass sie sehr gut beschreiben kann, was sie verhindert hat oder wo sie etwas ein kleines bisschen besser gemacht hat. Das sind ja aber auch Sachen, die spricht uns grundsätzlich niemand ab. Was uns abgesprochen wird, ist, dass die Leute nicht genau wissen, wo wir hinwollen. Also um das mit einem konkreten Beispiel zu untermauern, das ist das ganze Hackmack, was man da mit Seehofer hatte. Ich hätte mir da eine klare Haltung der SPD gewünscht. Man kann halt sagen, ja super, jetzt haben sie sich endlich alle geeinigt und wir haben irgendwie so eine europäische Lösung, die aber eben nicht Seenotrettung beinhaltet, die nicht humanitäre Antworten auf die Krise, die wir gerade im Mittelmeer vorfinden, bietet, sondern da hätte ich mir halt gewünscht, dass wir sagen, nee, für uns ist das nicht verhandelbar. Wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, dann wollen wir eben Seenotrettung machen und eben über Dinge sprechen, die verhindern, dass Menschen sich irgendwie auf den Weg der Flucht macht. Und da, finde ich, war die SPD zu still. Und das sind diese Haltungsfragen, wo die SPD sich nicht klar genug profiliert, wo sich Andrea Nahles nicht klar genug profiliert, wo wir ordentlich ran müssen.
Was sagst du denen, die sagen, naja, gerade beim Flüchtlingsthema, da kann man ganz oft nur verlieren, deswegen lieber erstmal einen Mund halten?
Das ist vielleicht nicht etwas, was Massen gerade irgendwie begeistern kann, aber ich glaube nicht, dass man das irgendwie im Mittelpunkt der Diskussion stützen muss, weil nämlich auch ganz andere Themen im Vordergrund stehen müssen, nämlich wie sieht der Arbeitsmarkt der Zukunft aus, wie sieht die soziale Sicherung der Zukunft aus, wo wir Antworten entwickeln müssen. Das sind natürlich Themen, die man auch im Vordergrund stehen kann, aber ich glaube, gleichzeitig darf man halt nicht still sein, wenn Rechtspopulisten den ganzen Diskurs um Asyl- und Migrationspolitik dominieren und man irgendwie immer nur hinterher rennt und versucht, das Schlimmste zu verhindern, sondern ich glaube, da muss man halt klare Haltung zeigen gegen das, was halt nicht ausschließt, dass man andere politische Themen diskutiert, weil nur das eine diskutieren, das können gerne die Rechtspopulisten weiter, das sollten wir nicht mitmachen.
Was erwartest du von Andrea Nahles noch in der Zukunft? Sie ist ja auch die erste Frau in diesem Amt. Hast du als junge Frau bei den Jusos Forderungen, die sie unbedingt noch umsetzen sollte?
Ich glaube, was sie auch klar thematisieren muss, ist, dass die SPD in weiten Teilen noch eine Männerpartei ist. Und sehen unsere Listen in der Zukunft aus? Haben wir mal weibliche Spitzenkandidatinnen für Wahlkämpfe? Das sind natürlich Dinge, die anliegen. Aber der große Batzen, der, glaube ich, von uns allen sehr viel Arbeit erfordert, ist eben die programmatische Erneuerung der SPD. Ich glaube, die SPD muss sich klar links profilieren. Und das ist ein Prozess, den stoßen wir halt an mit den Lenkungsgruppen, die jetzt auch betagt haben, wo wir ja nach der Sommerpause die Ergebnisse der Gruppen diskutieren werden, wo es um die zukünftige programmatische Ausrichtung der Partei geht. Und da erwarte ich mir auf jeden Fall Offenheit und eben auch dann am Ende des Prozesses einen linken Kurs der SPD.
Dilara Burkhardt, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos, zu 100 Tagen Andrea Nahles als SPD-Chefin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Achtung! Die folgende Anmoderation hier in Deutschlandfunk Nova enthält gewalttätige und eventuell verstörende Textpassagen. Euer Gebein reib ich zu Staub und knet es ein zu Teig mit eurem Blut. Und aus dem Teige bild ich eine Rinde, drin einzubacken eure Schurkenhäupter. Dann soll die Metze, eure hündsche Mutter, der Erde gleich die eigene Brut verschlingen. Regieanweisung, er durchschneidet ihre Kehlen. Liebes Deutschlandfunk Nova Publikum, das war Shakespeares Titus Andronicus und das waren noch die eher harmloseren Passagen. Und genau wegen solcher brutalen Verse fordern seit Jahren Studierende aus den USA und auch aus England, dass auf Werken wie diesen eine Warnung stehen sollte. Die Studenten argumentieren, dass bei sensiblen Personen ohne eine Warnung Traumata ausgelöst werden könnten oder auch wiederbelebt werden könnten. Ist das Quatsch oder haben sie recht? Deutschlandfunk Nova Tagesreporterin Magdalena Bienert, machen solche sogenannten Triggerwarnungen auf Büchern tatsächlich Sinn?
Also die Studenten argumentieren ja, dass bei den Lesern und Leserinnen alte Verletzungen wieder wachgerufen werden könnten oder neue hinzukommen, wenn sie zum Beispiel über stark sexualisierte Gewalt oder auch über Rassismus lesen. Und deswegen warnen einige amerikanische Dozenten ihre Studierenden auch schon vor bestimmten Werken und stellen ihnen dann frei, die zu lesen. Neue Untersuchungen von Forschern der Harvard University zeigen aber, dass wenn Testpersonen Werke mit blutrünstigen Inhalten zu lesen gegeben werden und dort vorher eine Warnung stand, so Achtung, verstörende Inhalte können Angstzustände auslösen, dann wirkte das bei einigen so nach dem Motto Self-Fulfilling Prophecy. Also sie wussten, sie würden sich gruseln, also hatten sie nach dem Lesen größere Angst, als sie vermutlich ohne diesen Warnhinweis gehabt hätten. Und genau das bestätigte mir auch heute der Psychologe Werner Hübner, der über diese Warnungen sagt.
Davon halte ich gar nichts. Ich glaube sogar, dass dann so eine Art Erwartungsangst geschürt wird und dass damit gerade das Gegenteil erzeugt wird. Das heißt, ich bastel noch etwas hinzu zu dem, was gar nicht im Text ist und mich irgendwie antriggern könnte. Also das ist sozusagen sehr, sehr kontraproduktiv.
Also sind diese Warnungen überflüssig.
Also sie helfen zumindest nicht, außer dass sensible Personen die Lektüren dann eher nicht lesen. Und außerdem müsste im Prinzip unser ganzes Leben mit einem Warnhinweis versehen werden, sagt der Psychologe. Denn überall ständig lauern ja Situationen, die Angst in uns triggern können.
Also es kann jeden Tag sein, dass ich mit etwas, was mich belastet hat, das noch nicht vollständig verarbeitet ist, immer wieder konfrontiert werde. Das ist aber, wenn ich es nicht weiß, überhaupt nicht problematisch. Es wird sozusagen, wenn es nicht erwartet wird, wenn es nicht durch einen Trigger versehen wird, nicht die Stärke erreichen, als würde gewarnt.
In den USA ist das aber trotzdem ein langsam wachsender Diskurs an den Unis. In einer US-Studie von 2016 wurden Professoren aus den Literatur-, Geschichts-, Kunst- und Sprachwissenschaften gefragt, ob denn Studierende schon von ihnen gefordert hätten, diese Trigger-Warnings zu benutzen. Und da sagten 15% immerhin ja. Und in einer Umfrage des Radiosenders National Public Radio gab sogar die Hälfte aller Lehrenden an, dass sie schon mit diesen Warnungen auch gearbeitet hätten.
Wie ist das hier bei uns in Deutschland? Gibt es da auch Leute, die das fordern, diese Triggerwarnungen?
Also es scheint, als würde das eher bislang nur nischenhaft bei zum Beispiel Gender Studies oder Amerikanistik ein Thema sein, wo Diskriminierungen sowieso ja viel mehr Thema sind oder wo in Romanen aus den 20ern sehr oft mit dem N-Wort gearbeitet wird, wobei das ja auch noch bei Pippi Langstrumpf auftaucht, fällt mir so gerade ein. Mhm. Und natürlich fühlen sich manche dadurch angegriffen, aber Warnungen sind dann da auch nur die Spitze des Eisbergs, beziehungsweise machen es unserer Gesellschaft auch zu einfach. Weil wenn jetzt breit gefächert draufsteht, was drin ist, dann müssen wir ja eigentlich nicht mehr drüber reden. Also die Debatten um rassistische oder brutale Texte sind natürlich trotzdem sehr wichtig und sollten geführt werden. Und da sieht Werner Hübner auch ganz klar die Lehrenden in der Pflicht.
Deswegen würde ich raten, sich ein bisschen mehr Mühe zu machen, um zu sagen, wenn ich das Risiko nicht eingehen will, dann werde ich mich um diese Passagen etwas mehr kümmern. Also angenommen, es gibt einen Text, der gelesen werden muss und auf Seite 42 ist dann das, was eventuell gefährlich sein könnte. Dann lasse ich bis Seite 40 lesen und dann von 42 bis 48 im Seminar, im Schutz der Gruppe, lasse ich dann lesen.
Und wenn dann immer noch Redebedarf herrscht, kann es ja auch noch Einzelgespräche geben. Gegebenenfalls gibt es ja auch immer noch einen Uni- oder einen Schulpsychologen. All das sei auf jeden Fall besser, als einfach nur so einen Warnhinweis aufzukleben, sagt der Psychologe.
Was bringen Triggerwarnungen auf Lektüren? Magdalena Bienert mit den Infos hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nicht nur Donald Trump oder auch die AfD benutzen diesen Ausdruck. Wir haben das alle schon mal gesagt im Gespräch mit Freunden oder mit der Familie oder ich hier in der Moderation natürlich auch. Fake News. Fake News. Aber damit sollten wir schleunigst aufhören, sagt ein Sprachphilosoph der Uni Bristol. Wir haben in unseren Wissensnachrichten darüber berichtet, dass er das sagt. Der Begriff Fake News, der werfe zu viel Verschiedenes in einen Topf und ist darüber hinaus sogar gefährlich, sagt er. Auch Johannes Hilje würde diesen Begriff Fake News nicht mehr verwenden. Er ist Politik- und Kommunikationsberater. Johannes, wieso nicht?
Ja, der Begriff Fake News ist ja eigentlich zu so etwas wie einem politischen Kampfbegriff geworden. Also man hat ihn mal versucht, so als Analyserahmen eigentlich zu benutzen, um so sozusagen Propaganda von den eigentlichen unabhängigen, neutralen Nachrichten zu unterscheiden. Aber dieser Begriff wurde immer mehr politisiert und eigentlich auch mittlerweile ja von politischen Akteuren nicht nur aus dem rechtspopulistischen Lager verwendet, sondern wir hören das auch mal in Deutschland von SPD oder CDU-Politikern, dass sie eigentlich Nachrichten, die ihnen nicht so wirklich in den Kram passen, in die politische Agenda passen, als Fake News abstempeln. Und somit hat es eigentlich sozusagen als objektiver Analyserahmen seine Wertigkeit völlig verloren und er wird nur noch politisch motiviert eingesetzt heutzutage.
Dieser Sprachphilosoph aus Bristol, der sagt ja sogar, wenn wir von Fake News sprechen, den Begriff verwenden, dann ist das sogar gefährlich und richtet großen Schaden an. Siehst du das auch so und wenn ja, warum?
Ja, wenn man da nochmal das Konzept des Framing bemüht, das heißt, dass bestimmte Begriffe bestimmte Assoziationen im menschlichen Gehirn auslösen, dann ist es erstmal so, immer wenn man diesen Begriff wiederholt und es ist nun mal vor allem ein Begriff, ein Kampfbegriff der Rechtspopulisten, dann verstärkt man diese Idee im menschlichen Gehirn erstmal. Also auch wenn man das negieren würde, dass es Fake News gibt oder dass CNN Fake News ist. Also wenn ich zu dir sage, CNN produziert keine Fake News, dann bringst du erstmal aber im Menschen in deinem Gehirn CNN mit Fake News in Verbindung. Mhm. Und diese Verbindung, diese synaptische Verbindung wird in deinem Gehirn verstärkt. Das heißt, man unterstützt eigentlich die politische Agenda, die da von Donald Trump hintersteckt. Mhm. Also wir müssen den Begriff meines Erachtens einordnen und sollten ihn nicht einfach so wiederholen.
Was für Begriffe würdest du denn verwenden, wenn es jetzt tatsächlich um Falschmeldungen geht, die bewusst verbreitet werden?
Ja, also da kann man bei sozusagen dem richtigen Vokabular an verschiedenen Stellen einsetzen. Erstmal haben wir natürlich ganz klassisch schon immer die Unterscheidung zwischen einer Ente im Journalismus. Das ist eigentlich ein Irrtum eines Journalisten, der fälschlicherweise, aber nicht absichtlich eine Falschnachricht verbreitet hat. Das nennt man Ente oder Falschmeldung. Und dann haben wir aber die Lüge, die gar nicht so sehr mit dem Journalismus was zu tun hat, sondern eigentlich eher mit politischer Information, mit Propaganda, also dass da mit unlauteren Mitteln in der politischen Öffentlichkeit gearbeitet wird. Und diese Kategorien, glaube ich, zwischen Irrtum und Lüge, die sollte man auch sehr trennscharf verwenden. Und im Journalismus, im klassischen Journalismus, haben wir es eigentlich mit Irrtümern zu tun und nicht so sehr mit wirklich mutwilligen Lügen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, wie ich es gerade gesagt habe, nicht einfach den Begriff von Fake News zu wiederholen, sondern eigentlich zu demaskieren, was da für eine Motivation hintersteckt beim Absender. Und das ist es ja, die Medien pauschal zu delegitimieren, die unabhängigen Medien. Deswegen würde ich eher von Mediendiffamierung sprechen, nämlich das ist das, was die Absender wollen, ein Donald Trump zum Beispiel, und ihm nicht diesen Begriff Fake News einfach sozusagen zugestehen und dieses Konzept als wahrhaftig anerkennen und es zu wiederholen.
Johannes Hilje, Politik- und Kommunikationsberater, der sagt auch, wir sollten nicht mehr von Fake News sprechen. Hier in Deutschlandfunk Nova. Das Update ist rum, das war's von uns. Rahel Klein war mit dabei.
Ciao, bis morgen.
Und mein Name ist Ralf Günther. Schönen Abend, bye bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.